Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Guten Abend.
Oder guten Morgen. Freunde.
Oder guten Morgen.
Wer weiß. Ja.
Oder Hallihallo. Aber wir sagen nicht wie und wann, aber wir nehmen jetzt auf zur besten Tatortzeit. Und das passt ja auch zum Thema.
Wir sagen nicht wie und wann, aber wir sagen Tatortzeit. Genau. Ja.
Passt zum Thema.
Ja, das passt tatsächlich gut. Wir haben heute das Thema Serienkiller. Es gibt einen Podcast, der so heißt, und da haben wir auch uns beide ein bisschen schlau gemacht, der wirklich toll ist. Ich möchte da kurz mal für werben, weil ich bin, was Podcasts angeht, sehr heikel und bin auch nicht so ein Riesenfan von Mörder- oder Verbrechenspodcasts. Gibt's erstmal total viele. Und also zum Beispiel diese zwei Frauen, die trinken und über Morde reden, das ist mir alles zu viel Blabla. Und Serienkiller, dieser Podcast, ist wirklich toll. Also der ist...
Ja, ist vom Amerikanischen übernommen und übersetzt und ist natürlich mit chronologischer Abfolge und vernünftiger Recherche und einfach sehr gut von zwei Leuten abwechselnd gemacht. Und nicht so eine Unterhaltung, sondern wirklich im Grunde wie ein Schulreferat. Wer Fakten will, der sollte sich das wirklich anhören.
Und auch trotzdem total unterhaltsam und zwei richtig wunderbar angenehme Leute.
Ja.
Also ich werde mir das nochmal angucken, wer das genau ist und werde mir schauen, was die sonst noch machen, weil ich so schwierig bin. Und ich höre da rein, nach 3 Minuten weißt du ja, ob du das magst, ne, spätestens.
Ja.
Also das war toll. Und diese Serienkiller, das sind auch drei sehr populäre Leute.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich geht es ja, um die Serienkiller geht es, aber eigentlich geht es um Frauen, die Serienkiller lieben.
Oder sich verehren, angezogen fühlen.
Begehren.
Jawohl.
Also die wirklich, die in der Hybristophilie haben. Das heißt, die Betroffenen, die Objekte müssen schwere Kriminalen sein. Also Sexualgewalt, Tötungsdelikte, auch als Bonnie- und Clyde-Syndrom bezeichnet.
Wieso heißt das Bonnie- und Clyde-Syndrom?
Ja, wahrscheinlich, weil die Bonnie war aus gutem Haus und der Clyde war der Böse und der hat sie quasi mitgeschnackt. Das wäre dann schon so eine aktive Form der Hybristophilie.
Also mir sagt er ja jetzt nicht so viel, dieser Begriff. Ich hatte den Eindruck bei der Recherche, dass die Frauen, die sich so sehr fasziniert fühlen von diesem wirklich, wirklich grauenvollen Männern, grauenvolle Täter.
Schwerst psychisch und kriminell.
Weil die haben auch nicht im Affekt mal jemanden, weißt du, so, sondern die haben auf brutalste, fieseste Art und Weise massenweise Frauen umgebracht. Gezielt, gesucht, dass diese Frauen auch irgendwie den Eindruck hatten, dass sie die retten können.
Ja, das ist eben Teil dieser, wird ja nicht als Krankheit beschrieben, sondern eine Philie ist ja immer eine Liebe für irgendwas. Und also da fragt man sich ja, was sind denn das für Frauen? Ne? Also die werden einsam, geringes Selbstwertgefühl. Manchmal sind sie auch selbst Gewalt- oder Missbrauchserfahren.
Wir haben auch welche dabei. Also wir kommen ja gleich zu den einzelnen Fällen, die auch sehr gebildet waren und die auch...
Also es gibt auch einfach Leute mit einem ausgeprägten Helfersyndrom und natürlich irre kontrollsüchtige Frauen, weil wenn Serienkiller erstmal im Gefängnis sind, sind sie sehr, sehr besonders für die, weil die kommen da ja nicht weg. Die können ja alles bestimmen, die können die auch nicht enttäuschen. Weißt du, da gibt es auch keine Ermüdungserscheinung.
Sie werden wirklich gebraucht.
Gebraucht und natürlich können sie die ja auch bekehren. Ne? Und sie verleugnen auch die Taten, also sie wollen die auch wirklich nicht wahrhaben.
Und es ist so, dass dieses Alleinstellungsmerkmal, mich liebt er so sehr, mich greift er nicht an.
Richtig.
Mir tut der nichts.
Genau.
Also verrückt, ja.
Ja, und durch meine heilige Liebe werde ich ihn wahrscheinlich retten können.
Und er hatte eine ganz furchtbare Geschichte mit seiner Mutter und so weiter. Und ich kann ihm da sozusagen das geben, was ihm gefehlt hat. Kann man so sagen.
Ja, das kann man so sagen. Ja, natürlich. Also das sind jetzt nicht nur irgendwelche Puttchen-Bramme, die da irgendwie verhuscht in der Ecke sind, sondern das können natürlich gebildete Frauen sein. Klar, also das müssen jetzt nicht irgendwelche kleinen Mäuse sein, die sonst kein Selbstbewusstsein haben. Also es kann auch sein, wie gesagt, dass sie selber Gewalterfahrungen hatten
Wir haben
und
auch drei völlig
ja.
verschiedene Täterprofile. Die erinnern
Ja.
sich in der Art ihrer Brutalität. Wie gesagt, die erlauchten Hörerinnen und Hörer werden die kennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der erste, über den wir reden, der war mir und alle sagen, was? Du kennst den nicht? Und es war wirklich komisch. Du hast den immer mal wieder erwähnt, ne, dass du so, ach, das weißt doch der. Und ich immer so, nö, wer ist das? Und jetzt habe ich mir halt ziemlich viel angeguckt und auch angehört. Und mir erscheint er jetzt auch, ich wundere mich darüber, dass ich wirklich an dem immer irgendwie, von dem habe ich nie was mitgekriegt.
Das ist Amerikas schlimmster Albtraum, Ted Bundy.
Jawohl.
Und warum ist es der schlimmste Albtraum? Weil sich niemand vorstellen kann, dass jemand, der so intelligent ist, redegewandt, charmant, mit dem Uni-Abschluss, mit dem Psychologiestudium
Und Jura.
und Jura angefangen zumindest, mit politischer Laufbahn möglicherweise, dass der bekannteste Serienmörder in den USA ist, wäre,
Ja.
würde, ist,
Auch ein
sein.
bisschen Babyface. Also der hat auch nicht so, wenn man jetzt denkt, in irgendwelchen Filmen, diese verschlagenen Typen, die so irgendwie besonders maskulin daherkommen. Er ist zierlich, er ist,
Ja,
ne,
ich
so.
finde, der sieht so ein bisschen aus wie Jared Leto, so ein bisschen von der Optik,
Ja,
der Schauspieler.
also dieser Typus, dem ein Anzug gut steht.
Ja, und wo man sagt, Mensch, der ist so offen und freundlich, ne? Der geht auf mich zu, der bittet mich sogar um Hilfe, der hat den Arm in der Schlinge und fragt, ob ich ihm die Bücher ins Auto tragen kann. Dann wundere ich mich ganz kurz, dass der Beifahrersitz fehlt und bopp, habe ich leider auch schon einen über den Kopf bekommen, werde vergewaltigt, ermordet, zerstückelt.
Ja, also
Ja.
der hat ja, also man sagt mindestens 30 Frauen, die Mutmaßung geht ins Doppelte rein.
Ja.
Und es ist so, wir wollen jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, das ist zu viel. Wir haben ja drei Leute und wir wollen dann nur, wir wollen die exemplarisch nehmen, um zu sagen, da ist jemand extremst gewalttätig und dennoch hat er eine Faszination für die Leute, die wissen, was der getan hat, für die Frauen, die diese Geschichte verfolgt haben, die ihm dann Liebesbriefe schreiben und gerne mit ihm in Kontakt treten wollen. Es gibt dann Einzelne, die auch noch wirklich dann mit denen eine Liebesbeziehung angefangen haben. Also völlig irre.
Ja, oder wie gesagt, heiraten dann im Gefängnis, ne? Und
Ja.
die wollen es auch wirklich nicht wahrhaben, ne? Und gerade wenn jemand dann auch noch eben attraktiv ist und völlig harmlos wirkt, dann werden selbst die Polizisten, die schon sagen, vielleicht ist der das, dann heißt es noch, nee, also Mensch, bring uns hier nicht in Verruf mit unserem Revier, was meinst du denn? Und selbst wenn schon Indizien gesammelt wurden, die lassen sich immer wieder so blenden von diesem Mann, dass der auch mehrfach ausgebrochen ist aus dem Gefängnis. Und wo man sich wirklich im Nachhinein fragt, was ist denn da bloß passiert? Also es muss doch wirklich ein sehr faszinierender Manipulator gewesen
Bei ihm
sein,
war es auch so,
ne?
er hat sich ja dann auch bei einer Sache selbst verteidigt. Es geht ja dann über verschiedene Bundesstaaten und dann werden verschiedene
Ja.
Fälle und peu à peu, bis die den erstmal gekriegt haben. Da hat er sich für selber verteidigt und dann sagte der Richter, es ist sehr schade, dass sein Leben auf so eine
Ja, so hier
fatale
so eine
Art
schiefe Bahn,
genau
ja.
vergeben wurde. Er hätte sehr gerne mit ihm als Juristen zusammengearbeitet. Ja, so
Ja,
schade.
und er hat nichts gegen
Und ich
ihn.
finde das so, ich habe in dem
Ja.
Moment gedacht, kennst du das, wenn du so einen Podcast hörst? Ich weiß noch genau, wo ich stand
Ja,
auf dem
ja,
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, welchen Baum ich
ja.
angeguckt habe in dem Moment. Und habe so gedacht, diese ganzen Frauen, 18, 19, 20-jährig, eine 12-Jährige war dabei. Was ist denn mit den ganzen Leben, die so viele Chancen hatten, weißt du? Denen
Ja.
er wirklich das ausgelöscht hat auf die furchtbarste Art und Weise. Da kann doch nicht ein Richter sagen, schade um ihr Leben. Ich weiß, ich bin gegen die Todesstrafe, ganz klar. Ne? Also er ist ja am Ende auf dem elektrischen Stuhl gelandet. Aber also Schuld und Sühne, das ist jetzt nicht hier das Thema. Aber ne, es geht ja wirklich, er hat so vielen Frauen die Chance genommen, ihr Leben zu leben.
Ja, vielleicht auch noch wieder mal zu einem Zeitpunkt, das ist vielleicht wieder mal dieses Opferblaming irgendwo, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Richter sagt, die hatten selber Schuld, das nicht, aber wieder dieses, die Opfer nicht bekannt machen, nicht namentlich nennen und sowas alles und ja, also ich denke, die haben da ja ganz viele Geschworene auch verbraten und sowas. Also es war ja ein riesen Medienspektakel. Ich denke, da wollte auch einfach keiner was falsch machen. Ne? Und weil der einfach auch so eine Lobby schon hatte.
Ja, also was ich interessant finde, alle drei haben eine schwierige Mutterbeziehung. Da ist einiges schiefgegangen. Bei Ted Bundy, wir fangen mal mit dem an, war es so, dass er unehelich war, er wusste nicht, wer sein Vater ist, es wurde irgendwas erzählt, das wäre jetzt irgend so ein Kriegsveteran. Dann hat er, es hieß dann bei Wikipedia, es war vielleicht sogar der Vater der Mutter.
Ja, der Großvater, der sehr gewalttätige Großvater.
War wirklich sein leiblicher Vater.
Und Tiere vielleicht, das weiß man nicht.
Naja, aber es ist, wenn es so gemutmaßt wird, gibt es da scheinbar schon auch Hinweise. Und seine leibliche Mutter wurde ihm als seine Schwester dargestellt.
Vorgestellt, ja.
Ja. Und er ist bei den Großeltern aufgewachsen, der, wie gesagt, was du schon sagtest, der Großvater sehr brutal auch gegen Frauen. Mhm. Und ein Rassist.
Tierquäler. Ja.
Und
also kein guter Stern, kein guter Stern.
Und es heißt, er wäre im Alter von 3 Jahren das erste Mal auffällig geworden, als seine 15-jährigen Tante Fleischermesser ins Bett gelegt hat. Mit 3.
Und grinst, als sie erschrocken aufwacht. Mhm. Ne? Ja gut, mit 3 würde man vielleicht noch denken, hä? Ne, also ich habe auch schon mal komische Sachen mit meinem Wellensittich angestellt, einfach mal, um zu gucken, wie lange hält er sich auf einer Langspielplatte. Ja, habe ich auch mal versucht. Jugend forscht, weißt du?
Naja.
Also mit 3, ich glaube, da wird man ihm noch keinen Strick draus drehen.
Ja, aber dennoch ist es so, dass
Aber Tendenzen sind schon, ne, sind schon
da. Ich denke, da hat er sich einfach einiges von dem Großvater abgeguckt, der ja viel gerne auch so mit Waffen und mit Messern und so hantiert hat. Und hat sich da quasi in diese Richtung identifiziert, ne? Also
also der hat ja auch den Großvater in der Rückschau auch sehr glorifiziert. Ja. Ne? Da hat er ja, auf den hat er ja nichts kommen lassen.
Ja. Naja, und ich fand einfach die Geschichte, wo er in das Zimmer da eingedrungen ist, ich glaube, das war die erste Geschichte, und diese Frau in ihrem eigenen Bett erschlagen wollte, sie hat überlebt, ist seitdem oder war dann eingeschränkt, also konnte dann nicht mehr wieder gesund werden davon. Sie hat wie durch ein Wunder überlebt und er hat sie also, weil er dachte, sie ist tot, mit einer sexuell traktiert, mit einer Eisenstange. Das war in einem Studentenheim, wo er die ja ausspioniert hat. Er hat vorher schon immer Frauen beobachtet in Zimmern. Also als Voyeur war er unterwegs und hat sich dann so langsam seine Opfer immer ausgeguckt.
Ja, also er fing an mit dem Studentenwohnheim. Also die erste war ja Linda Healy wahrscheinlich, die erste, die verschwand. Und die hat er ja entführt aus dem Studentenwohnheim, hat sie vergewaltigt und getötet und hat sie zum Taylor Mountain gebracht.
Ich glaube, das ist die erste Tote. Ich glaube, die...
Das ist die erste Tote,
ja. Ja, ich glaube, die andere war sein erster Versuch.
Was du meinst, das sind schon die letzten nachher, wo er in diesen Blutrausch kommt, ne? Naja, da gibt es viele.
Ja, man muss halt aufpassen. Wir wollen deshalb auch nicht die Namen, obwohl wir, ne, die Opfer haben alle ihre Namen und alle ihre Geschichten. Es ist nur einfach hier zu viel, wenn man die Frauen jetzt namentlich nennt und in der Chronologie. Man kann halt nur so exemplarische Fälle auflisten, die also das er hatte auf jeden Fall ein Muster. Die ja. Frauen hatten dunkle Haare. Später hat sich das Muster ein bisschen aufgelöst, als er wirklich dann eben, was du sagst, in so einem Blutrausch und einfach Opfer brauchte. Aber es war eine ganze Zeit lang dunkelhaarig, Mittelscheitel.
Und Studentin.
Studentin, ne? Attraktive Frauen, Kreolen, also ein
Mittelscheitel.
Genau. Optisch eben so wie seine erste Freundin, seine College- oder Highschool-Liebe.
Ja, die hat er wahnsinnig verehrt und ihr zuliebe hat er auch, wollte er dann noch Jura studieren, hat ja einen Psychologieabschluss gemacht und wollte wirklich Jurist werden, denn sie kam aus sehr gutem Hause und er wollte sie immer beeindrucken und eigentlich war er so ein mäßiger Schüler nur, also nicht so irre brillant, konnte aber immer gut durchkommen mit seiner Art, war halbwegs fleißig, aber sehr stark narzisstisch. Also er hat auch immer gern übertrieben und hat alles getan, um vor dieser Frau zu bestehen. Und dann hat er es aber nicht geschafft. Er hat die Abschlüsse nicht geschafft in Jura und so konnte er ihr dann ja nicht gegenübertreten. Und dann hat er mit ihr Schluss gemacht. Sie wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum, aber weil er wusste, er schafft das nicht mit dem Jurastudium. Na, diese glänzende Karriere, die Voraussetzung gewesen wäre, um mit ihr zusammenzukommen. So, und dann, ja, nahm es weiter seinen Lauf und sie ist diejenige, die quasi, ja, weswegen diese Frauen im Grunde, die brünett waren mit dem Mittelscheitel und den Kreolen und sowas, warum die dran glauben mussten. Also der stand nicht auf Wasserstoff blond. Ne?
Ja, ja. Also es ging auch, ne, also es geht um diese Machtsache, es geht darum, ja. Diese Wehrlosigkeit der Frauen. Sehr oft hat er sie sexuell an ihnen vergangen, wenn sie tot waren. Oder eben ohnmächtig sich einfach irgendwie gar nicht mehr helfen konnten und dann hat er sie quasi entsorgt. Und diese, was du schon sagtest, mit der Armschlinge, er hat einmal mit Krücken, er hat sich immer gerne hilflos gegeben und appelliert, dass er Hilfe braucht, um so quasi auch noch ihre Gutmütigkeit auszunutzen.
Ja, und dann das Ganze in so einem VW-Käfer, ne? Und ich finde das so gruselig mit diesem ausgebauten Beifahrersitz irgendwie, ne? Wenn du da so stehst und denkst, hä, was stimmt hier nicht? Wieso ist der Sitz ausgebaut? Da weißt du ja schon in dem Moment, wo du das siehst, jetzt, oh, ne?
Ja.
Gruselig.
Naja, und dann ist er halt auch immer getürmt mehrmals. Das konnte er auch gut machen. Das ist ja auch ein Unding, dass es möglich ist, dass so einer dann auch noch entkommen kann mehrmals aus der Haft.
Also es gab auch Hinweise auf ihn, ne? Aber da haben die gesagt, dass so ein politisch engagierter Jurastudent, das ist doch allzu abwegig. Das kann doch nicht, die wollten es nicht wahrhaben.
Und er hatte eine Frau mit einer Tochter, und der ist schon aufgefallen, dass der nachts weg war und dass da die Morde waren. Und immer dann, wenn er weg war. Und die Tochter Rose, die war schon ein bisschen älter, die hat zu ihm gesagt, Mensch, das ist ja, der sieht ja auch aus wie du und ihr sucht einen Ted und du heißt ja auch Ted. Ja.
Und er fährt einen Käfer.
Das ist ja Zufall. Und er so, ja, glaubst du denn, das war ich natürlich nicht. Ne?
Ja, weil die Frau hatte nur Angst, dass er sie betrügt.
Ja.
Die hat nicht gedacht, dass er ein Mörder ist, weil er da in der Familie unglaublich toll war. Ein ganz toller Stiefvater, ein zärtlicher, freundlicher, hilfsbereiter Mann, der hat die konnten das nicht glauben, als sie das hinterher gehört haben, was mit ihm los sein soll. Die wollten es nicht wahrhaben.
Die waren auch Methodisten.
Weil der da einfach
er ist ja auch dann in den Glauben gewechselt. Sein Großvater war auch Methodist. Also das gab auch so eine Sache, dass er da eben auch dieses Familiäre da gesucht hat, ne? Was er nicht hatte oder was im Ansatz da bei den Großeltern vorhanden war. Und das war für ihn dann holy. Ne?
Ja.
Aber parallel hat er trotzdem auch immer wieder andere Frauen gehabt. Er hatte dann nochmal wieder Kontakt mit seiner alten Liebe da, die dieses...
Ganz genau.
Und hat die dann aber eben auch, als sie sich dann anfing, wieder für ihn zu interessieren, weil er hat ja auch immer vorgegeben, er fährt Ski, er ist also auch sozial gut, hat es gut geschafft, irgendwie beruflich Fuß zu fassen. Er hat auch viel gelogen. Dass er sie also dann sozusagen von einem Tag zum anderen hat fallen lassen, ohne großen Grund. Und im Nachhinein denkt man halt, er hat sich quasi auch an ihr gerecht, auf so seine Art, ne?
Ja, aber wie verrückt. Ich meine, er hat alles dafür getan, damit er das war all sein Bestreben nach Bildung, war einfach, um wieder an diese Elisabeth ranzukommen. Und als er sie dann wirklich hat und die wirklich auf ihn steht und alles ist Suche, da sagt er dann, jet, weg mit dir.
Ja. Und die seine Partnerin hat ja bis zum Ende, bis zum Prozessverlauf zu ihm gehalten und hat dann irgendwann, als ist es klar, ne, am Anfang denkst du, das kann vielleicht doch nicht sein. Er sagt die Wahrheit, er war das nicht. Und irgendwann haben sich dann die Beweise und dann gab es eben auch den Moment, wo er gestanden hat.
Ja.
Und das war für viele ein Schock. Er hatte ja auch eine zweite Frau dann, Carol Ann Boone.
Carol Ann Boone, ja, die hat er ja auch im Gefängnis geheiratet.
Und die hat auch noch, also als wirklich schon alles irgendwie sich verdichtet hat, Zeugen, es gab Haare im Auto und so weiter, hat die nach wie vor gedacht, dass er das vielleicht doch nicht gewesen wäre. Ne? Und er hat dann mit ihr eine Tochter gezeugt im Knast, die im Oktober 82 dann zur Welt kam und die zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 7 war.
Und aber die hätten eigentlich gar nicht im Gefängnis heiraten können. Aber weil er sich selbst vertreten hat, hatte er die Carol Ann in den Zeugenstand gerufen, dass sie für ihn halt was Positives aussagt. Und dann hat er sie gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und das reicht in Amerika, wenn man da irgendwie, das reicht. Also man muss doch nicht das Aufgebot bestellen und sowas. Also wenn das vor Zeugen, vor irgendwelchen wichtigen Menschen das Ja-Wort gegeben wird, dann scheint das zu reichen. Und er hat sich auch immer wieder, also er hat dann immer wieder gesagt, er gesteht noch einen Mord und noch einen Mord, einfach um diese ganze Hinrichtungsgeschichte immer weiter hinaus zu zögern. Und außerdem gefiel er sich wahnsinnig gut, weil das war ja das, was er wollte, Aufmerksamkeit, Anerkennung. Er gefiel sich einfach auch in der Rolle des Verteidigers.
Er sagte, ich war eigentlich eine normale Person. Ich führte ein normales Leben, bis auf diesen kleinen, doch sehr machtvollen und destruktiven Bestandteil, den ich vor allen geheim hielt.
Ja,
und er hat auch so eine Namensneigung. Elizabeth ist das eine, die heißen ja zwei Elizabeth und Rose heißen auch zwei, also Töchter. Es ist irgendwie so eine, er ist da irgendwie auch fokussiert auf einen gewissen, wie soll ich mal sagen, es ist kein Zufall bei ihm, ne?
Nee, der hat Muster, immer wieder Muster, die ja auch eben diese Sicherheit geben, ne? Also er ist durch ganz Amerika gefahren und hat gemordet. Und ganz Amerika hatte Angst. Es waren wirklich Studentinnen, die ihre Haare blond gefärbt haben, na, damit die nicht in dieses Muster fielen, weil das war irgendwie ganz schnell klar, dass da steckt irgendwie ein optisches Muster auch dahinter.
Ja. Und dieses Muster, das ist so schräg, dass die Frauen, die dann, er hatte Groupies, die zum Gerichtsgebäude kamen und wirklich so sich so gestylt haben wie seine Opfer, um auf sich aufmerksam zu machen.
Ja.
Um ihnen zu zeigen, wir finden dich toll.
Wir wollen Sex mit dir auch.
Naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit ihnen jetzt im Knast Sex machen kann, ist überschaubar. Aber dass sie Groupies, wie halt so bei Rockstars, ne, wo man sagt, so, wahrscheinlich komme ich nicht an ihn ran, aber ich zeige ihm wenigstens hier meine, mich gibt es, ne?
Ja.
Und
da kann man auch nicht nur sagen, das gibt's nur in Amerika. Das kann man auch nicht sagen, Ina.
Ne? Nee. Und bei der Frau, die ihn im Knast geheiratet hat, bei der Mrs. Boone, gibt es noch die These, sie hatte einen Bruder, der ist im Alter von 15 Jahren im Schwimmbad ertrunken und sie hat da sehr, sehr stark um ihn getrauert, dass sie daher diesen Drang hatte, ne? Jemanden zu retten. Ihn konnte sie nicht retten, aber das war jetzt für sie das optimale der optimale Faktor, Zielperson, dem kann ich vielleicht irgendwie helfen. So, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Okay, also.
Ich habe meine Überleitung gar nicht verstanden. Ich habe eben gesagt, das gibt's ja nicht nur in Amerika.
Ja, das ist genau. Wir haben also den zweiten Fall ebenso absolut populär. Von dem hatte ich natürlich schon gehört.
Es geht nach Österreich.
Jawohl, und viele, die sich gut auskennen, die wissen natürlich jetzt schon, was kommt. Der ist immer noch der Der Fall in Österreich,
populärste Serienkiller Österreichs, ja. Ja, und hat ja auch wirklich die Kulturbeflissenen beflügelt, ne? Also was der Mensch für ein Feedback und ein Standing hatte, wer sich da alles eingemischt hat in diesen Fall. Alles Menschen, die von sich glauben, dass sie kluge Köpfe sind. Und was die wohl hinterher gedacht haben über ihre ganze Aktion, das würde mich wirklich mal interessieren. Da leben ja noch welche
Auf
von.
jeden Fall.
Ja, gerade die Erika Pluha, die ist das so unantastbar.
Oder Elfriede Jelinek hat sich für ihn
Elfriede
eingesetzt.
Jelinek,
Ja,
genau.
Günter Grass.
Ja, Günter Grass ist ja schon
Ja,
hin.
aber hallo, eine Instanz, ja.
Ja.
Also,
also gleich mal hier anteasern, mit was für Namen wir hier um uns
werfen. Ja, aber das ist wirklich also so bizarr, dass man das einfach immer wieder mal so als Beispiel nehmen kann, wie jemand Frauen killt und dennoch sagt man, naja,
okay,
kann schon mal passieren, ne?
Ja. Also so ein Hype.
Wir reden von Jack Unterweger. Ebenfalls unehelicher Sohn, in diesem Fall einer Kärntner Kellnerin. Und er hat seinen Vater das erste Mal gesehen, als er 10 Jahre alt war, aber auch nur kurz. Also er ist ohne Vater aufgewachsen, auch wieder, auch zwischendurch mal in auch mal woanders untergebracht, was auch bei Ted Bundy der Fall war, ne? Auch mal im Heim oder so. Und es ist auch wieder diese Situation, dass er anfing schon irgendwelche Auffälligkeiten, Gewaltdelikte, Zuhälterei. Damit fing das so an. Ne?
Diese ja, und auch hier wieder der Opa, wieder ein rauer Geselle.
Jawohl, ja. Der
auf
Raubtouren nutzt Tiere Stahl.
Ja, also der den Jungen gleich mitkriminalisiert hat. Und wobei man auch manchmal nicht genau weiß, was stimmt nicht, das muss man gleich mal dazu sagen. Also man kann natürlich ganz viele Fakten sammeln, man kann sich den Podcast anhören, aber einige Dinge werden aus seinem Buch Fegefeuer benutzt. Und da er das ja geschrieben hat und er ja einer der größten Lügner war, weiß man nicht, was stimmt. Also zum Beispiel hat er immer gesagt, seine Mutter wäre eine Prostituierte gewesen.
Und er sieht sich als Opfer einer brutalen Kindheit unter einem versoffenen, herumhurenden Großvater.
Genau, und da sagt zum Beispiel die Stiefschwester, wieso herumhurenden, der war mit meiner Mutter zusammen, wir haben da mehrere Jahre zusammen gelebt. Ich bestreite nicht, dass der Opa sozusagen ein rauer Geselle war und auch brutal und sowas, aber der hat da nicht rumgehurt.
Mit wem war der Großvater zusammen?
Der Großvater war mit einer Marie zusammen und das war die Mutter von der Charlotte, die auch in diesem Podcast sozusagen auch mal ausgesagt hat, weil er ja immer sagt, da gingen die Huren ein und aus, weil er ist ja der Mörder der Prostituierten oft, so wird er ja oft betitelt. Und man fragt sich halt, wo kommt immer dieser Hintergrund her? Ne? Wieso die? Ne?
Also was ich sehr schräg fand, war schon am Anfang dieses erste Tötungsdelikt war ja, dass er mit einer Freundin, also mit einer Frau, die er kannte, sich getroffen hat und sie wollten ein bisschen Geld. Und dann hatte die eine frühere Schulfreundin, die sie dann getroffen haben, die natürlich da auch vertraut hat in die Situation. Und die haben sie dann also nach Hause, die musste denen dann Geld geben, haben sie massiv bedroht und so weiter. Und die hat er dann im Wald getötet, während die andere dabei war.
Und da haben wir wirklich ein Bonnie und Clyde. Eine Bonnie und Clyde Geschichte. Also die Frau, mit der er da zusammen war, das war Barbara Scholz. Und die wollten zusammen ihre Eltern überfallen. Mhm. Also wie krank ist die schon alleine? Mhm. Und weil da aber abgeschlossen waren und die Eltern irgendwie geschlafen haben, haben die gedacht, das ist ja blöde. Ach, dann können wir die ja gar nicht überfallen. Und da waren auch Drogen im Spiel, muss man auch mal dazu sagen. War noch relativ jung, Drogen im Spiel. Nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Und in dem Moment kommt eben diese Freundin von der Barbara gerade des Weges und da sagt der Jack, dann wollen wir die doch mal melken, die Kuh.
Ja, ja. Ne?
Und die hat er mit ihrer Zustimmung auf brutalste Art und Weise umgebracht.
Ja. Naja, und dazu wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, saß dann auch letztendlich 16 Jahre im Gefängnis und in dieser Zeit hat er sich also als Poet
Genau, vorher war ein Analphabet, dann hat er sich lesen und
Hauptschule, schreiben nachgemacht.
Hauptschulabschluss Und er wurde dann Schriftsteller.
Jack the Writer wurde er genannt.
Ja, nicht Jack the Ripper, sondern Jack the
Ja,
Writer. Ja.
genau. Er hat auch noch andere kleine Häfen, Poet und was weiß ich. Also ich konnte es nicht. Kannst du mir erklären, wo das Häfen herkommt?
Ja, Häfen heißt irgendwie, dass es irgendwie nicht so dazugehört. Also das ist irgendwie nichts Bekanntes, sondern das ist irgendwie so was
Ah
Unbekanntes.
ja, okay.
Ja.
Ja.
Ja, aber er hat auch, bevor er diesen Mord begangen hat, auch schon viele kleine andere Delikte. Der saß schon ein paar Mal im
Auch
Knast,
in der
vorher schon.
Jugendstrafanstalten, ja.
Jugendstrafanstalten und sowas alles. Der hat schon, ganz früh hat er schon Mädchen vergewaltigt, dann hat er die Prostituierten immer schlecht behandelt und sowas alles. Hat sich immer als Zuhälter schon versucht und sowas, bis er eben diese Barbara da trifft und die wirklich diese Frau umbringen, wegen nix, und er dann einsitzt. Und dann geht eigentlich diese Popkultur los.
Ja, genau. Also letztendlich, er hat im Ganzen ja 11 Frauen getötet. Also, ne, es ist ja jetzt nicht zwei oder drei. Er hat da wirklich auch gezielt serienhaft Frauen getötet. Und da, der richtig in Gang kam der erst, als er diese ganze Aufmerksamkeit hatte. Er durfte im Knast, nachdem er schon getötet hatte, Kindergeschichten schreiben. Die wurden dann im österreichischen Rundfunk ausgestrahlt.
Ja, also der war der Liebling des ORF.
Und hat also er wurde so zum Liebling der Schickeria. Die sagten: Mensch, da ist einer, der hat so eine schlimme Geschichte mit diesem Fegefeuer geschildert. Das wurde ein Bestseller, während er noch im Gefängnis saß, und alle haben sich dafür eingesetzt: Lasst den frei, der ist rehabilitiert, das ist endlich mal jemand, wo man sagen kann, dem geben wir eine zweite Chance.
Genau, also das ging auch darum, dass da irgendein Gesetz sollte irgendwie in Gang kommen, und die brauchten auch jemanden einfach, der mal so ein Präzedenzfall, so ein Paradebeispiel für jemanden, der es wirklich geschafft hat, der geläutert ist, der ein ganz anderer Mensch. Und das wollten die auch alle wahrhaben. Na,
Ja.
die haben den gehypt ohne Ende. Der ist aus, als er entlassen wurde, ist er von einer Talkshow in die nächste gereicht worden. Der hat sich dann dargestellt mit dem Sportwagen und ach, dann hier noch ein paar Tattoos und da im Anzug mit einer weißen Blume. Und der war einfach völlig gehypt,
Ein
völliger
Schäferhund,
Popstar.
schön
Na,
fotografiert.
ja.
Ja, also der konnte sich sehr, sehr gut darstellen. Und ja, und war eben, wie gesagt, alle, und als es dann losging, dass er immer da, wo gerade eine Lesereise war, er war auch Journalist, ne? Und immer
Zufall,
wenn er, manchmal
genau.
hat er ja sogar zu dem Fall, zu seinem eigenen Fall recherchiert für eine Zeitung.
Oh, das finde ich, das ist das Perverse überhaupt, wo er wirklich die Polizei noch vorführt. Er selber ist der vermeintliche Täter. Man muss immer vermeintlich sagen, weil es kam ja eigentlich nicht wirklich zur Aufklärung, weil er sich vorher umgebracht hat, geschnemmer gespoilert hier. Und dass er wirklich so kackendreist ist, dass er noch zur Polizei hingeht, sich dann noch als Journalist ausgibt und sagt, ich wollte mal was zum Fall wissen. Und er hat das alles so geschickt gemacht, dass sie ihm auch teilweise wirklich Rede und Antwort gestanden haben, ne? Ja, aber irgendwann fiel es dann auf, weil er doch immer zu sehr nachgehakt hat. Und da war ein Polizist, und der hatte auch schon einen Mordfall gehabt, und der konnte nicht aufgeklärt werden. Und und irgendwie ist der wieder da, hat der sich da wieder mit eingeklinkt und hat einem anderen Polizisten einen Hinweis gegeben. Und irgendwann sind sie ihm dann auf die Schliche gekommen. Aber er hat es ja immer abgestritten.
Also, es gibt eine Schilderung, wenn ich das mal kurz vorlesen darf. Das war am 20. April 1994. Das war also nachdem sie ihn dann wieder verhaftet haben. Und da ist diese Beschreibung: Im schicken Anzug trat er in den Saal, spielte einmal mehr den intellektuellen Lebemann. In seinem Plädoyer sagte er, hat sich ja auch selber, ne, dargestellt, da auch:
Ja.
Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen, und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte, und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich.
Das erinnert mich irgendwie an den Christoph Daum. Ich habe nie Koks genommen.
Oder Clinton. Ich hatte nichts
Ja,
mit Frau
genau.
Lewinsky. Ich
Ja,
schwör's.
genau.
Da gibt's ja ein paar, gibt's ja ein paar interessante Fälle, wo das halt,
Ja.
ja, wo man das jetzt weiß. Ja.
Ja, wobei, wenn die wirklich auch dann so Narzissten sind, immer lügen, alles übertreiben und auch der Ted Bundy, der hatte ja wirklich nicht nur, dass er Narzisst war, sondern der hatte ja wirklich, also der war ja wirklich persönlichkeitsgestört.
Die haben alle natürlich, du kannst nicht
die
jemanden,
sich auch
Leute quälen und nee. Das ist einfach nicht
kannst
in der
sagen,
menschlichen
das ist
Natur.
Alles in Ordnung.
Ja, ja, klar, ja. Natürlich. Ja. Also als er sich dann, er hat dann auch, also er sagte, er hätte mit 152 Frauen sexuellen Kontakt dann gehabt in dieser freien Zeit dazwischen, ne? Im Rahmen auch dieser Mordserie, ja. Weil er hatte ja alle Chancen. Die hatte ja schon im Knast stapelweise Liebesbriefe gekriegt und alle haben ja nur darauf gewartet, dass der endlich freikommt, weil der so ein toller Typ ist.
Ja.
Ja.
Und er hat so auch noch so unterschieden und alles minutiös aufgeschrieben, ne? Also da war ja alles dabei, von der Nonne bis zur Geheimrätin da und Schriftstellerin, alle.
Ja, ihn hat ja dann letztendlich seine Verteidigerin, eine in Österreich sehr bekannte Intellektuelle, hat ihn dann ja noch geheiratet.
Hat die ihn wirklich geheiratet?
Oder sie noch? Wollten heiraten. Also es ist so, dass er...
Ich habe noch ein Interview mit ihr gesehen.
Astrid
ich weiß,
Wagner.
Dass er ihr alles er hat ihr alles Mögliche vererbt noch. Also sie hat diesen ganzen Schriftverkehr noch in der Kanzlei.
Ich glaube, die wollten heiraten.
Ich glaube, die wollten heiraten, aber er hat dann gesagt, nicht unter diesen Umständen.
Ja, ja. Mhm. Also er hatte damals eine Freundin, als die zusammenkamen, die er dann verlassen hat. Und die haben sich dann immer geschrieben und sie hat sofort gefühlt, als sie ihn das erste Mal besucht hat, wie so ein Flirren da war bei ihr.
Das war so ein Kribbeln.
Das ist eine Juristin, also eine überaus bekannte Frau, weil die sich spezialisiert hat auf schwierige Fälle, dann später. Und er war sozusagen ihr erster Fall. Und sie sagte auch in dem Interview, ein Sprichwort sagt, es gibt Frauen, die weinen, weil sie ihren Traumprinzen nicht bekommen haben. Und manche Frauen weinen, weil sie ihren Traumprinzen bekommen haben. Und er wäre kein Hausmann gewesen und wäre auch nicht domestizierbar. Und das hat ihr gefallen.
Ja, ja, das ist auch so eine Sache, auch was da bei Herr Bandelow, der Psychologe, auch immer sagt, dass da auch viel bei diesen Serienmördern, Liebe ist viel diese sexuelle Stimulation bei den Frauen. Na, also das, dieses Animalische und sowas, ne? Da ist viel sexuelle Gedanken im Spiel bei der ganzen Geschichte. Das ist nicht nur helfen.
Ja, ja, ne? Ja. Also sie sagt, er war ein Narzisst und dass er aber eben auch liebesfähig war. Und das hat ihr halt auch sehr, sehr gut gefallen. Und dieses, dass man das eben trennen kann, also sie ist da sehr reflektiert. Sie sagt, alle Leute spalten Sachen ab. Jeder macht sich was vor, jeder ist manipulierbar.
Ja, also die wirkt jetzt auch relativ aufgeräumt. Jetzt hat sie ja auch gesagt, heutzutage wäre das auch nicht mehr ihr Typ.
Ja, ne? Aber er wäre so zärtlich gewesen. Also er war der zärtlichste und auch eine Domina, mit der er was hatte, hätte gesagt, das wäre der die Domina hatte in der Reizbar kennengelernt. die Reizbar. Oder in Graz. Nee, in Wien in dem Fall. Auf jeden Fall hatte er auch eine Freundin, die war 15 Jahre älter als er. Also es war immer so dieses Suche nach der Mutter. Und das fanden die Frauen auch alle immer so bezaubernd, dass er so versucht hat, irgendwie diese Lücke zu füllen. Ja, dieses, naja. Und dann hatte er eine deutlich jüngere gegen Ende, die war erst 18. Drogen, die war drogenaffin, hat mit ihm immer viel Alkohol getrunken und... Und da war es ja so, mit der ist er doch nach Florida geflohen und sollte doch ein Interview auch wieder. Das hat ihm ja immer sehr gut gefallen, diese Aufmerksamkeit. Und es sollte Kohle bringen.
Ja, und aber es war ja auch zwischendurch so, nach der ersten Hochphase hat man ja gemerkt, okay, ganz so geil ist seine Literatur vielleicht dann doch nicht. Und er erzählt ja auch irgendwie immer schon die gleiche Story. Und dann haben die ihn so ein bisschen fallen lassen. Und das schmerzt natürlich so einen Narzissten, ne? Und das hat er dann ja wieder überbrückt mit neuen Morden einfach.
Ja, immer wenn er unzufrieden war über eine Kritik zu sein, es wurden ja auch Theaterstücke aus seinen Sachen gemacht. Das kam ja viel Feuer und dann kam Kerker. Und das kam schon nicht mehr so gut an. Und das hat ihn sehr geärgert. Und dann hat er sich auch deshalb dann eben Opfer gesucht. Ähnlich wie Ted Bundy, wenn der frustriert war. um seinen Dampf abzulassen auch, ne?
Ja.
Und da ist auch Frauenhass hinter, ne? Also auf jeden Fall.
Ja,
dieses Vernichten natürlich. Wollen.
Und er hat ja auch die Opfer mit ihrem BH stranguliert.
Der hatte einen bekannten Knoten. Es wird dann gesagt, ja, Leute, im Nachhinein, man könnte, hätte ja rausfinden können, ob er das war, weil er sich selbst ja auch stranguliert hat sozusagen, ob er denselben Knoten bei sich selber angewandt hat, wäre nie erforscht worden.
Ja, aber das stimmt nicht. Ich habe auch schon wieder was anderes gehört, wo man gesagt hat, und das war ganz genau auch der Henkersknoten. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ne? Also alles, was aus den Polizeiarchiven kommt, das kann man glauben. Aber ja. Ansonsten...
Ja. Und ich möchte mich auch nochmal korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, dass er seinen Vater mit 10 das erste Mal gesehen hat. Er hat seine Mutter.
Gar nicht,
hat er seine Mutter hat er das erste Mal gesehen mit 10 Jahren. 10 Jahre lang hatte der die nicht gesehen und die hat er auch nur kurz gesehen, genau. Er hat sich so ein bisschen mit Klaus Kinski identifiziert, so auch so ein schwieriger Typ, aber irgendwie ne, spannend und prominent und viel Aufmerksamkeit, ne, aufgrund seiner...
Enfant terrible.
Ja, genau. Ja, und er hat dann auch den Leuten Futter gegeben, indem er zum Beispiel gesagt hat, ich habe immer in älteren Frauen meine Mutter gesucht. In dem Moment, in dem ich kapierte, dass die nicht meine Mutter war, kam es gleich bei mir zu einer Trotzreaktion und die Beziehung war schon wieder zum Scheitern verurteilt. Mhm. Genau. Ja, und es gibt eine Journalistin, Margit Haas, die sagt, es war direkt unheimlich, wie die Frauen auf ihn abfuhren. Also schon bei unserer ersten Begegnung in einer Bar konnte ich beobachten, wie er innerhalb weniger Minuten mehrere Telefonnummern zugesteckt bekam. Besonders die Damen aus der besseren Gesellschaft wollten alle gern aus ihren faden Ehen ausbrechen und mit einem echten Mörder ins Bett gehen.
Na, gib mir Fahrt.
Also,
ja. Und unser Eins hat Angst, mit dem Hund im Dunkeln rauszugehen, wenn man solche Sachen recherchiert. Ja, genau. Und die stürzen sich auf den kleinen Kerl, ey. Das gibt's doch
nicht. Ach, und jetzt hast du es extra gemacht? Jetzt haben wir den geilen Übergang zu unserem anderen kleinen Kerl.
Der wirklich klein.
Ja, 1,57. Den kennt wirklich jeder.
Ja.
Aber wir haben ihn deshalb ins Programm genommen, weil er natürlich auch... Er ist der Typ schlechthin zu sagen, hä? Wie kann das wahr sein? Es gibt immer noch Shirts zu kaufen mit seinem Konterfei. Er war ein brutaler, fieser Hund. Wir wissen, dass alle was passiert ist. Wir müssen über manche Fälle gar nicht mehr sprechen, weil es 1000 Mal verfilmt wurde. Andere Sachen wurden auch verfilmt. Zum Beispiel John Malkovich hat ja Unterweger gespielt.
Ja.
Unter anderem, es gibt zigtausend.
Gibt es ganz viele Verfilmungen.
Ganz genau.
Von Jack und Bücher und hast nicht
richtig
gesehen. Und Charles Manson, unser Dritter im Bunde.
Jawohl.
Der kleine Charlie. Kennt man natürlich, ne? Also selbst wenn man ihn nicht kennt, kennt man ihn. Aber wie sich das bei ihm alles so aufgebaut hat, ist auch wieder alles so ähnlich.
Genau.
Ne? Also wieder geht es darum, Vater.
Nie kennengelernt, keine Ahnung, angeblich.
Ne?
Mutter.
Die Mutter hat ihn schon gleich angelernt.
Ne? War 16, als er geboren wurde.
Ja.
Ja.
Und die Mutter war auch schon gleich kleinkriminell.
Na, bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle ist schon ein
bisschen. Ja, mit dem Onkel.
Mit dem Onkel.
Ne? Mit dem Onkel zusammen.
Und da ist dann auch gleich ins Gefängnis gekommen. Hatte eben viele Männerbekanntschaften, heißt es. Ne? Und er war dann eben im Erziehungsheim. Und dann wollte er zu seiner Mutter zurück, die wollte ihn aber nicht aufnehmen und so weiter. 18 Mal ist er aus einer Jugendstrafanstalt getürmt. Der war so klein, der konnte überall durch, weißt du? Der konnte durch die Gitterstäbe.
Ja, und was mich bei dem insofern fasziniert, ist einfach, dass der von sich aus ganz schnell die Techniken erlernen wollte, wie man Leute manipuliert. Wie man das mit der Zuhälterei betreibt. Also das war ihm das Allerwichtigste, ne? Dass der wirklich ganz gezielt sich Leute gesucht hat, die ihm beibringen, wie gibt man sich, wie kann man Leute ködern?
In seiner Family waren ja 100. Ich habe gedacht, das waren 5 oder 8 oder sowas.
Nee. Und er hat auch viele abgewiesen, weil er konnte gar nicht so viele
aufnehmen. Ja,
da war ja im Grunde eine Sekte. Das war ja eine Sekte.
Ja.
Und ja, die Manson Family sind ja ganz viele Frauen auch gewesen, obwohl er ja total frauenfeindliche Sprüche immer abgesondert hat.
Ja, es sind eigentlich gar nicht irgendwie, die haben eigentlich keinen Verstand. Das sind eigentlich von Männern, also sie sind Sklavinnen von Männern sozusagen, dafür sind sie geschaffen.
Und der hat die zu einer Zeit geködert, der kam gerade frisch aus dem Knast und da war das dieser Summer of Love, wo die Leute alle bekifft waren und wo die
Drogen, mehr die Drogen, Jungen, mehr als Kiffen war da auch.
Ja, LSD-Trips, wo alle einfach bekifft durch die Straße liefen oder eben mit psychedelischen Mustern an den Wänden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo man sich befreien wollte aus dieser Gutbürgerlichkeit und wo jeder sich eben leben wollte und gesehen werden wollte.
Er hat ja auch mehrere Kinder gezeugt. Also zwei hießen Charles, wie er, Charles Junior. Und die erste Kellnerin, die hat er geheiratet 1955. Und dann... also es ist wirklich, dann hat er, die hat das dann irgendwann gecheckt, was es für ein Typ ist und hat sich von ihm getrennt und er durfte dann auch das Kind nicht mehr sehen. Und deshalb hat er dann einfach sein nächstes Kind auch Charles genannt, ne? Ja. Nach ihm selber. Und es war also, diese Schwangerschaftsgeschichten ziehen sich so durch. Dann ist es mir nur einfach aufgefallen, dass er mehrere Frauen, die ihn auch schwanger dann begleitet haben zu seinen Straftaten, wo ich so dachte, dass er eben auch diese, dass diese schwangere Sharon Tate ja so getötet wurde da. Ja, das ist ja diese, da, damit wurde er ja weltbekannt, dass diese Manson Family, er selber war ja bei der Tat nicht dabei. Aber,
wobei eigentlich wusste doch eigentlich gar nicht, dass die in dem Haus wohnen zu dem Zeitpunkt. Das war doch so, dass dieses, dass er sich mit diesem einen zerstritten hatte, mit dem Sohn von Doris Day. Der hatte ein Haus gemietet und der wollte ja, dass er ihn unter Vertrag nimmt, weil Charles Manson war ja auch ein möchte gern begnadeter Musiker.
60 Songs hat er im Knast geschrieben. Ja, Beatles war seine große Orientierung.
Ja, er wollte berühmt werden, auch durch seine Musik. Und der Sohn von Doris Day war halt ein Musikmanager und der hatte gesagt, nee, das wird nichts mit uns. Und da war der so ärgerlich und da hat er gesagt, und ihr fahrt dahin zu dem Haus und da bringt ihr alle Leute um. Ne? Und da wohnten nun zufällig gerade Sharon Tate, die Frau von Roman
Polanski. Der war nicht zu Hause?
Der war nicht zu Hause und ja, so dumm gelaufen.
Hochschwanger,
zum falschen
Monat.
Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ja. Ne?
Gut, das wurde jetzt wirklich also in allerlei Richtung verfilmt. Zuletzt Tarantino hat da Bezug drauf genommen, ne? Once Upon a Time. Und ja, und das wirklich Interessante ist halt eben, dass dieser Charles Manson, als er dann im Knast war, er ist ganz alt da gestorben, mit 84 oder so. Er ist ja irgendwie sehr alt geworden.
Ja, also die Todesstrafe wurde irgendwie abgeschafft.
Er wurde, genau, die sollten vergast werden. Er und noch vier andere von der Family. Ja. Vier Frauen, glaube ich. Und dann war es aber so, das ist irgendwie, und dann sind die alle begnadigt worden. Ja, genau. Und dann saß er aber natürlich bis zum Rest seines Lebens im Knast. Und hat dort dann eben diese ganzen Fans. Er war Rassist. Also in seiner Family waren nur Weiße erwünscht. Ja. Und er sagte, dass Frauen eben keine Seelen hätten. Also er war eben Dienerin des Mannes.
Genau, sollten nur dienen. Und natürlich wurde gevögelt ohne Ende.
Ja, es war alles so frei, ne? Alle irgendwie. Ja. Und
Hippie-Kommune hieß es.
Und er hatte ganz krude Thesen. Also er hat ja seiner Family da wie so diese Guru-Haftigkeit, dass er so erzählt hat, die Schwarzen wollen die Weißen töten. Und, wer in seiner Gruppe da mit drin ist, die sind irgendwie davor gefeit. Und letztendlich wollte er dann den dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet. Das war eine so von den Sachen, die sind zu blöd. Und wir müssen halt eben gucken, dass wir wollen denen mal zeigen, wie man das macht.
Ja, und da wollte denen das dann aber auch in die Schuhe schieben, den Schwarzen. Ja, und er hatte halt Schiss, dass das irgendwie rauskommt, dass seine Weissagungen eben nicht eintreffen, weil er immer prophetenhaft gesagt hat, es wird einen Krieg geben. Die Schwarzen werden den Weißen eine Lektion erteilen, es wird einen großen Krieg geben und nur wir aus der Manson-Family, wir können das überleben, weil wir haben ja auch einen Bunker unterm Haus. Und das müssen wir eigentlich verhindern. Wir müssen das verhindern. Und die haben dem ja alles geglaubt. Und weil das eben nicht eintrat, hat er gedacht, Mist, jetzt muss ich irgendwie was anderes Großes machen, ne, damit die mir weiterhin glauben auch. Und da hat er halt immer mal wieder so ein paar Morde in Auftrag gegeben, um auch immer wieder zu checken, ob die loyal sind, ne? Frau Freiwald.
Ich habe meine Verbindung ist manchmal instabil. Ich höre dich dann so ganz verzögert und weiß nicht, wann du fertig bist. Also warte ich erstmal ein bisschen ab. Nicht, dass ich dir ins Wort falle.
Nach dir werfen.
Am 7. November 2014, da war der ja schon sehr alt, gell? Da hat er die Genehmigung bekommen, dass er die 26-jährige Afton Elaine Burton heiraten darf, die ihn ja heiraten wollte. Da hat er aber dann 2015 gesagt, nee, das mache ich doch nicht, weil die ist, meine Verlobte, ist nur darauf aus, nach meinem Tod in den Besitz meines Leichnams zu kommen, um den auszustellen und damit Geld zu verdienen, ja?
Also bis zum Schluss hat er sich da irgendwelche kruden Theorien zurechtgelegt. Also, dass sie ihn ausstellen will, das ist ja, wie kommt man denn darauf, ne? Dass sie ihn ausstellen
will. Er hatte so eine Fanbase. Die Frauen haben sich in seiner Family die Köpfe abgeschoren, ja, weil sie ihm zeigen wollten, dass sie zu ihm halten. Mhm. Also, das ist schon.
Ich bin froh, dass wir jetzt langsam mit dem Thema abschließen können, bin ich ehrlich gesagt ganz froh.
Ja, also wäre jetzt auch nicht so, dass ich...
Ich träume da nämlich schon von.
Ja, der Spiegel hat eine lange, große Geschichte, mehrere Teile gemacht, hat einen Typen da zu diesem Prozess geschickt, der, wie ich finde, relativ langweilig und langatmig davon erzählt. Aber es gab einen Satz, wo ich so dachte, Hallöchen, guck mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Da schreibt der Spiegel in 1970, Manson wurde von einer 16-jährigen Dirne geboren. Also ich meine, da war die Sprache noch deutlich rustikaler. Eine Dirne und so weiter. Also das ist ganz interessant. Ich finde, der ganze Artikel könnte so nie wieder, so undenkbar. Diese Art, das ist eigentlich fast der Springer Verlag. Also die Spiegel damals hat diese Sprache, die heute noch der Springer Verlag aufrechterhält, die Bild oder so, ja, die auch durch Julian Reichelt irgendwie mitgepflegt wurde. Gott hab ihn selig.
Ja, RIP.
Und auch Nixon, also um das abzuschließen, selbst Nixon hat sich eingeschaltet bei dem Manson-Fall, damals der Präsident, und hat gesagt, Manson ist schuldig. Auch ganz könnte man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass das möglich ist, jemanden, bei dem die Unschuld noch nicht so, ne, also er gilt ja vor dem Gesetz noch als unschuldig, und dann kommt der Präsident und sagt, Leute, der ist schuldig. Ne, verdonnert den mal.
Muss aber auch mal einer ein Machtwort sprechen, hör mal. Ja, also ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe mich da auch gern eingelesen, aber ich bin auch froh, wenn wir mit dieser Gewalt jetzt endlich abschließen. Ja. Was machen wir nächstes Mal eigentlich?
Wir machen etwas ganz was anderes. Ganz was anderes. Ich kann die Vorgeschichte erzählen, die kennst du nämlich selber noch nicht. Mein lieber Freund Nico, der kam hier bei mir mit dem Hausfrauenlexikon von 1900, keine Ahnung, 35, Erstausgabe an. Inzwischen, also zu dem Zeitpunkt, das war dann die x-te Auflage von 1954, die ich habe. Und es gab dann 700.000 oder so Exemplare. Jede deutsche Hausfrau, die was auf sich hielt, mindestens Deutsche, vielleicht auch Österreich, hatte das zu Hause in der Küche stehen, konnte sich das greifen beim Kochen, um die langweiligen Momente, wenn die Nudeln so vor sich hin flubbern, zu nutzen,
weiter,
um sich zu bilden. Bitte?
Ja. Ja. Das werden wir nächstes Mal machen. Das finde ich toll.
Ja, ich habe der Ilka ein Exemplar zukommen lassen, damit wir uns jeder die Sachen raussuchen. Und sie hat sie hat es in Süterlin bekommen. Also insofern wird sie noch mehr leisten als ich, weil sie das Ganze eben auch noch in altdeutscher Schrift
hat. Ja, ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Aber wir freuen uns schon, dass mal wieder was ein bisschen was Heiteres hier Einzug hält. Also, dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
Das ist auch wichtig.
Und immer so ein bisschen passt auf euch auf.
Ja. Ja, ihr Lieben, dann sagen wir Ahoi und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.